Wieder der Titel ist etwas anders als in der Anzeige, aber es hat miteinander zu tun. Hallo, ist da wer? Gebet. Wir sind immer wieder dran mit dem Thema Gebet dieses Jahr. Gebet ist etwas Wunderbares. Es ist unvorstellbare Kraft, unvorstellbar mächtig. Und die Bibel fordert uns immer wieder zum Gebet, zum unaufhörlichen Gebet auf. Und viele Bibelstellen geben auch dem Gebet einen höheren Stellenwert und auch eine grosse Verheißung. Desmond Tutu, Bischof in Südafrika, hat auf die Frage, wie das geistliche Feuer in seinem Leben, in seinem Inneren, trotz aller Widerstände über viele Jahre am Brennen halten konnte, gesagt: Oh, Gebet. Das Gebet ist das Brennmaterial für das Feuer. Steile Aussage, oder? Herausfordernd. Man kann einem ein schlechtes Gewissen machen. Das ist mit dem Gebet ganz einfach. Und das sagt ein Mann, der über Jahrzehnte unter dem Apartheidsregime in Südafrika als Geistlicher geschafft hat. Und? Gebet kann unvorstellbar schwer und frustrierend sein. Gott mutet uns das zu. Er mutet uns zu, zu akzeptieren, dass wir bei ihm nicht bei «Wünsch dir was» sind, sondern dass das Leben eben so ist, wie es ist. Auch für Christen. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer von 200 Milliarden Galaxien im heute sichtbaren Universum, geschätzt sind es locker 20 Milliarden Galaxien, die er geschaffen hat. Er entscheidet souverän, wie er auf unser Gebet antwortet. Und er antwortet immer aus seiner Liebe für uns. Aus seiner Liebe, die alles gibt. Er will uns das Beste. Unvorstellbar, unvorstellbar schön. Er liebt uns so sehr, dass er uns zu gar nichts zwingt. Und auch nicht andauernd eingreift. Gott ist kein Helikoptervater oder U-Boot-Vater, der dann immer wieder auftaucht, wenn es ein Problem gibt und die Lehrer stresst. Nein, macht er nicht. Er könnte jederzeit eingreifen. Aber er hat sich entschieden, das nicht zu machen. Er will nicht ständig eingreifen. Er respektiert auch unseren freien Willen. Er könnte jederzeit alles machen. Er ist allmächtig, er ist Gott. Und Gott ist nicht machtlos. Aber er lässt seine Macht los. Und ehrlich gesagt, darüber sind wir doch auch froh, dass Gott nicht immer dazwischenfunkt, wenn wir da etwas dran sind. Und immer wieder auf die Finger klopfen und sagt, nein, so nicht, mach es nicht so. Sondern wirklich, dass wir uns auch entfalten können. Natürlich, bei allen anderen sollte er schon ein bisschen mehr auf die Finger hauen, ist klar, oder? Aber bei uns bitte nicht. Gott lässt vieles zu und damit nimmt er uns auch die Verantwortung. Gott lässt los und bietet sich selber als Opfer für unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Scham an. Er lässt seine Macht los, wird Mensch, verletzlich, sterblich und lässt sich von seinen Menschen verraten, misshandeln, foltern und schlussendlich ans Kreuz nageln. Auch das, Gott hat jederzeit eingreifen können. Mit Legionen von Engeln. Er hat es nicht gemacht. Und das übersteigt meine und wahrscheinlich auch eure Vorstellungskraft. Ich bin überfordert, wenn ich versuche, Gott zu verstehen oder ihn zu erklären. Es gibt keine einfache Antwort, warum man manchmal schweigt, nicht eingreift, unser Gebet nicht erhört. Dass man manchmal einfach den Eindruck hat, hallo, ist da jemand oder ist da einfach ein Vakuum rum? Bist du noch da? Interessierst du dich für mich und meine Situation? Aber wir können uns Gott immer wieder nähern, ihn anschauen und staunen. Wow, was für eine Liebe. Und wir können mindestens versuchen, auch mit seinem Schmerz und Leiden über sein Schweigen zu staunen und zu akzeptieren, dass er Gott ist und ich Mensch. Gebet, wenn Gott schweigt, haben wir alle schon erlebt. Reto hat es vorhin gesagt, ja, eben. Fragst du jemanden und kommst einfach keine Antwort über. Das ist relativ unfreundlich, oder? Also zwischen Mann und Frau, dann hast du mir eigentlich zugelassen. Kommt vor. Das kann schmerzhaft sein. Was mache ich, wenn Gott schweigt? lauter beten. Louder and louder. Vielleicht hört er mich ja nicht. Oder all die anderen Gebete übertören mein zaghaftes Gebet. Schreien hilft manchmal, wirklich. Nicht, weil Gott mich sonst nicht hört, aber der Schmerz rausschreien, das Nicht-Verstehen rausschreien, das hilft. Tauchen wir tiefer rein in das manchmal auch schmerzhafte Thema. Schmerzhaft, weil es an deinen und meinen Glaubenswurzeln zerren kann. Es kann deinen Glauben erschüttern, dich aus dem Gleis rühren. Menschen haben ihr Glauben auch schon aufgegeben, weil Gott nicht antwortet hat oder weil sein Handeln nicht mit ihrem Gottesbild vereinbar ist. Aber im Leiden und im Schweigen Gottes wird dein Gottesbild angetastet. Zerbrochen vielleicht. Aber vielleicht zerbricht es. Und gleichzeitig zeigt sich dir Gott ganz neu. Am Hiob ist es so gegangen. Sein Gottesbild und sein Selbstbild sind ziemlich zerbrochen. Und am Ende hat er gesagt, darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob 42, 3, 5. Und die Korrektur von meinen Bildern über Gott und mich selber, die muss nicht falsch sein. Vielleicht ist mein Bild, das ich mir von Gott mache, falsch, nicht ganz korrekt, bruchstückhaft, ziemlich sicher sogar, denn was wir erkennen, ist immer nur Stückwerk, ein Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Noch erkenne ich alles nur bruchstückhaft, dann aber werde ich erkennen, so ich jetzt schon selbst von Gott erkannt worden bin. Gott hat die ganze Realität von mir, er weiß, wie ich bin, besser als ich selber. Aber ich nicht von ihm. Und natürlich ist das schmerzhaft für mein Ego, wenn ich zugeben muss, ich habe da eigentlich nur ganz wenig von Gott begriffen. Vielleicht ein paar Bruchstücke. Der Rest wird ich und wir alle erst am Ziel wirklich begreifen. Dann, wenn sichtbar werden wird, was vollkommen ist. Der Peter Strauch schreibt in einem Lied, schon ein bisschen älter, du sollst nicht müde werden, selbst wenn das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. Denn über Hass und Kriegen wird Gottes Zukunft siegen, wenn sein großer Tag erscheint. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und fröhlich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Ein älteres Lied, passt aber auch in unsere Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal schlägt das Elend von der Welt beim Zeitunglesen oder Nachrichten hören über einem zu. Und man weiß nicht mehr, was beten oder wie beten. Aber schlussendlich, wir werden nicht fassen können, wie Gott wirklich ist. Unfassbar und unberechenbar gut. Ich weiss nicht, wie es in deinem Bücherschrank oder in deiner E-Book-Sammlung aussieht. Bei mir jedenfalls stehen da ziemlich viele Bücher zum Thema Gebet. Das sind nur die ich behalten habe. Gewisse Bücher über das Gebet, die fange ich an zu lesen, lege sie wieder weg, probiere es nochmal, vielleicht noch das dritte Mal. Aber irgendwann gebe ich auf. Und meistens liegt es daran, dass der Autor oder die Autorin mir einen ganz eindeutigen, offenbar einzig richtigen Weg für erfolgreiches, powerful Prayer aufzeigt. Oder soll ich sagen, aufzwingt. Wie ich beten muss, was ich beten muss, möglichst auch noch wann. Jeden Morgen mit dem Brustpanzer von St. Patrick anfangen, das ist ein Gebet aus dem Mittelalter. Sehr viele gute Sachen drin. Aber routinemäßig jeden Morgen nicht ganz meins. Oder das tägliche Gebet um Schutz, Version 1 bis 5 für Senioren oder je nachdem für Junge hat es dann auf dem Netz. Oder das Gebet vom Autor XY, das knapp anderthalb A4 Seiten ist und jeden Morgen solltest du es beten, dann ändert sich etwas. Also Gebet, das man jeden Morgen wiederholt, sind im Prinzip nicht schlecht oder jeden Tag. Das ist einfach eine Liturgie. Aber das One and Only, Einzige, was es gibt, und wenn ich das bete, dann wuff, funktioniert mindestens bei mir nicht. Und ich brauche etwas, wo verhebt. Solche Gebete können helfen. Nur schon, dass ich mich jeden Tag auf etwas ausrichte. Aber es darf nicht gesetzlich oder zwanghaft werden. Ich brauche ein bisschen mehr Freiheit und vor allem etwas, das man in Krisenzeiten durchträgt. Ich möchte mindestens ansatzweise verstehen, was passiert, wenn Gott schweigt. Oder wenn er mein Gebet nicht erhört. Kommt vor. Warum macht er das? Warum greift er nicht ein? Wir kennen es alle. Ich meine, die meisten von uns beten für Israel, beten vielleicht auch noch für die Ukraine. Vielleicht ist dem einen oder anderen langsam zu mühsam geworden. Über Jahre dranbleiben, immer wieder. Und man hat das Gefühl, es passiert nicht wirklich das, was sollte. Oder wir denken, es sollte. Und seit ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich immer wieder Situationen vor Augen, wo ich, wo wir oder andere Menschen Gottes Schweigen oder Gottes nicht oder anders eingreifen erlebt haben. Und nicht so, wie wir es gedacht haben. Gottes Reden und Gottes Schweigen ist für uns Menschen ja nicht nur, dass wir ihn akustisch nicht hören, wenn er nicht redet. Es ist viel mehr. Der Hebräer 1,1 sagt, dass Gott vielfältig redet. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Wenn Gott redet, dann sieht er mich und ich sehe ihn. Man hört einander. Man redet miteinander. Die Bibel redet zu mir. Ich fühle mich beachtet. Ich fühle mich auch geliebt. Er handelt. Und beim Schweigen? Ich höre nichts. Ich spüre auch nichts. Und die Bibel? Ich lese sie vielleicht, aber Und jetzt, was mache ich mit dem? Es passiert nichts. Es ändert sich nichts. Es kann sogar schlimmer werden. Und ich fühle mich alleine gelassen. Beziehung, die gar nicht mehr funktioniert. Oder? Und das ist schon klar, wenn ihr schaut, auch im Internet, gibt es jene Predigt zum Thema, wenn Gott schweigt. Also mal sicher zuerst den ganzen Sündenkatalog, was alles könnte, ist falsch gemacht hat. Das nehmen wir jetzt mal alles beiseite. Ich gehe davon aus, einfach, ja, das passiert, ohne dass ich jetzt weiss, wie in Sünde gefallen bin. Jakobus sagt ganz klar, ihr empfangt nicht, weil ihr übel bittet. Das lassen wir alles mal auf der Seite. Aber es passiert, tiefgläubige Christen, vom Heiligen Geist erfüllt und trotzdem schweigt Gott. Wir dürfen nicht vergessen, das Volk Israel ist 400 Jahre in Ägypten gehockt, in der Sklaverei. Und die haben Gott weiter angebetet. Gott hat geschwiegen. Es ist nichts passiert. 400 Jahre lang. Finde ich relativ lang. Ich bin viel früher ungeduldig, aber ich habe plötzlich das Gefühl, hey, was ist los? Ich bete und es wird schlimmer. Vielleicht habt ihr im Fenster zum Sonntag vor ein paar Wochen oder schon bald ein paar Monaten die Geschichte von Pascal gesehen. Vier Jahre Studium am TSC, am Schluss von seiner Ausbildung, kurz vor den stillen Tagen und vor der Ordination, stirbt er. Er hat noch ein paar Sachen eingekauft für einen Jugendabend, hat noch geschwind eine Wurst reingeschoben und ist daran erstickt. Mit 34. Einfach so, zack, weg. Tiefgarage von einem Einkaufszentrum. Alle Hoffnungen und Zukunftspläne der Familie liegen in Trümmern. Alles hat sich sinnlos angefühlt. Wir sind dort mit der Klasse in Baden-Baden gewesen, zu den stillen Tagen. Zwischendurch zur Beerdigung wieder auf Rheinfeld und wieder zurück. Es waren besondere stille Tage. Die Frage war im Raum. Warum? Für was? Was soll das? Was leistet sich da Gott? Drei Kinder zwischen 3 und 8 Jahren verlieren den Vater. Eine Frau verliert ihren Mann. Und sie sagt, wenn ich jetzt den Glauben über Bord schmeisse, dann habe ich gar nichts mehr. Dann kann ich gerade so gut sterben. Die Familie kämpft sich über Jahre zurück ins Leben. Mit Beratung, mit Hilfe, mit Unterstützung. Die Frage bleibt, uns hilft sie Gott zu sagen, sie entgegenzuschreien, professionelle Hilfe anzunehmen. Der Vater von Pascal ist durch die Tragödie zum Glauben gekommen. Kann man als Lösung akzeptieren. Ich finde den Preis relativ hoch. Natürlich, für den Pascal ist der Lauf vollendet und alles, aber es ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn Menschen zu früh sterben und Frauen Witwe werden und Kinder ohne Vater aufwachsen, wenn Lebensträume zerbrechen. Und für den Pascal und für seine Familie, da ist von Dutzenden von Leuten gebetet worden während dem Studium. Die sind begleitet worden. Und dann so ein Unglück. Unerhörte Gebet und keine Erklärung von Gott. Klar, irgendwann, wenn wir bei ihm sind, dann wissen wir dann, warum und wo und wie, so, was da wirklich vor sich gegangen ist. Es gibt noch viele Beispiele. Missionare, Bibelschullehrer, die einfach von Unglück, von irgendetwas getroffen werden, weggerissen werden. Viele Geschichten, auch gescheiterte Karrieren, klare Wegweisungen und Berufungen von Gott. Und man ist ganz sicher. Und plötzlich ein überraschender Unfall, eine unerwartete Krankheit, Selbstmord, Kinderlosigkeit, Verlust von geliebten Menschen. Menschen, die Gott jahrzehntelang als Missionare treu dienen, die ein Leben voller Hingabe, voller Gebetserhöhungen leben. Auch voller Rückschläge und Kämpfe. Und dann plötzlich Krankheit, Not, Leiden. Andauerndes Gebet und anscheinend ändert nichts. Und wir stehen da und fragen uns, was soll das? Warum? Weshalb? Wozu? Warum sollten wir nicht fragen, haben wir mal gelernt. Aber die anderen Fragen sind genauso. Die Fragen bleiben. Herr, was hast du dir dabei gedacht? Was leistest du dir? Und wir haben Angst, wir sind verunsichert, weil wenn es denen passiert, kann es uns ja auch passieren. Und es ist gut, wenn wir uns die Fragen stellen. Wenn wir unsere Enttäuschungen nicht zugeben, werden wir im Glauben stehen bleiben. Wir dürfen mit allen unseren Enttäuschungen, mit unseren Zweifeln, auch mit unserer Wut zu Gott kommen. Es macht keinen Sinn und es ist für unseren Glauben und für unsere Psyche schlichtweg ungesund, wenn wir die Fragen und auch unsere Gefühle, Trauer, Wut, Ohnmacht, Schmerz verdrängen. Wir dürfen nicht nur, wir sollen sie Gott auch sagen. Mit ihm besprechen und das kann laut werden. Das kann sehr laut werden. Gott hält das aus. Wenn du ihn anschreist, weil du ihn nicht verstehst, weil deine ganze Welt gerade zusammenbricht. Es ist normal. Und die Bibel gibt uns da genügend Beispiele. Die Klagelieder, die Jeremia, die Klagepsalmen, der Hiob. Leset einmal das Buch Hiob unter dem Aspekt, dass Gott geschwiegen hat und dass der Hiob gebetet hat. Er hat im Verlauf des Buches redet er schon mit ihm, aber zuerst einmal hat Gott geschwiegen. Seine Gebete, Hiob, seine Gebete sind nicht erhört worden. Die Hiob hat regelmäßig Opfer für seine Kinder, für seine ganze Familie gebracht. Und die Opfer sind auch mit Gebet verbunden gewesen. Aber auf den ersten Blick hat es nichts genützt. Er verliert alles, seine Kinder kommen um, sein Besitz wird vernichtet, er selber verliert auch noch seine Gesundheit. Seine Frau bleibt ihm und die rammt ihm das Messer in den Rücken und sagt, sage Gott ab und stirb. Das ist wahnsinnig ermutigend. Und zu dem allem schweigt Gott. Er sagt einfach nichts. Später fängt er an zu reden. Aber erst, als Hiob ihn herausfordert, ihn auffordert, mit ihm streitet und mit ihm reden. Der Hiob sagt, ich bin bereit, Kopf und Kragen zu riskieren. Ja, ich setze mein Leben aufs Spiel. Gewiss wird Gott mich töten. Dennoch vertraue ich auf ihn. Denn ich will mein Leben vor ihm verantworten. Schon das wird meine Rettung sein. Denn wer mit Gott gebrochen hat, darf gar nicht erst in seine Nähe kommen. Zwei wesentliche Punkte sind da drin. Im Umgang mit dem Schwiegen Gottes und unerhörten Gebet. Dennoch vertraue ich auf ihn. Die Hiob ist enttäuscht, verletzt, von Schmerz zerrissen, kann Gott nicht verstehen und rechnet damit, dass Gott ihn auch noch umbringt. Aber er schreit seinen Freunden, dass dennoch das trotzdem entgegen. Trotzdem vertraue ich auf ihn. Und das dennoch, das trotzdem, das finden wir immer wieder in der Bibel. Der Jakob, der mit Gott ringt. im Mut von der Verzweiflung. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht los. Du kannst mir die Hüften ausrenken und alles. Ich lasse dich nicht los. Der Psalmist, der sagt, dennoch, immer und immer wieder. Es ist der Mut von der Verzweiflung und gleichzeitig auch vom Glauben. Ich brauche dich, ich kann und will ohne dich nicht leben und schon gar nicht sterben. Und das Zweite, schon das wird meine Rettung sein. Nur schon, dass ich sage, und egal was aussieht, egal was passiert, ich hänge mich an dich. Hiob weiss, dass er zu Gott kommen kann, auch wenn Gott schweigt. Gott bestürmen kann, seinen Thron bestürmen kann. Auch wenn er enttäuscht ist von Gott. Sein Vertrauen in den Gott, der ihm alles genommen hat, seine Existenz vernichtet hat, oder zumindest zugelassen hat. Sein Vertrauen ist so gross, dass er seine Nähe sucht. Er hat mit Gott nicht gebrochen, trotz allem. Er bleibt bei Gott, sucht seine Nähe, mit seinem Schmerz, im Unverständnis, im Verlust. Und er sagt auch, ich will mein Leben vor ihm verantworten. Ich stehe an für mein Leben. Ich weiß, dass ich nicht vollkommen bin, aber ich stehe an. Und dann streiten wir miteinander. Und Gott geht auf die Aufforderung zum Rechtsstreit, zur Diskussion ein. Ein anderer Glaubensheld, der David. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir zu. Und antworte mir, lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Der David. Der Mystiker Johannes vom Kreuz hat über die Erfahrungen von einer dunklen Nacht der Seele geredet. Und Mutter Teresa schreibt in ihren Tagebüchern, was mich angeht, ist das Schweigen und die Leere so groß, dass ich schaue und nicht sehe, höre und nichts verstehe. Ganz normale Glaubenshelden. Der Johannes vom Kreuz, der David, der Hiob, Mutter Teresa. Ich misse mich nicht an ihnen. Die sind irgendwie andere Liga. Aber all die haben die Nacht von der Seele erlebt. Und? Jesus. Gethsemane. Wir kennen es alle, oder? Aber Vater, sagt er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und am Kreuz, der tiefste Tiefe, die dunkelste Stunde, um die neunte Stunde, schrie Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Prüfung. Bis hin zu Jesus am Kreuz, Jesus im Garten Gethsemane, auch da. Jesus erlebt die Tiefe. Er geht durch das durch. Unser Glaube wird geprüft. Kommt vor, ist nicht attraktiv, passt auch nicht in unsere Zeit. Ist aber schlussendlich eine biblische Wahrheit. Jesus warnt Petrus, er sagt ihm, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Gott lässt es zu, Jesus lässt es zu, dass der Simon geschüttelt wird, wie der Weizen im Wurfsieb. Und er betet für ihn. Auch dort, wo du geschüttelt wirst, auch dort, wo du durch tiefste Tiefen gehen musst, steht Jesus, steht der Heilige Geist ein für dich. Auch wenn du vielleicht im Moment nichts davon merkst. Also mir hat der Vers in Zeiten der Nacht, von der Seele immer wieder geholfen, zu wissen, Jesus steht für mich ein. Er betet für mich, er betet für dich. Auch wenn du nicht mehr kannst. Und einfach flach liegst, nicht mehr kannst. Jesus bereitet seine Jünger und damit auch uns vor. Er weist sie immer wieder darauf hin, dass sie damit rechnen müssen, gleich behandelt zu werden wie er. Und auf diesem Hintergrund können wir auch kaum erwarten, dass alle unsere Gebete immer gerade erhört werden und wir ohne Probleme durch die Welt gehen können. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Johannes 16, 1. Und der Paulus sagt im Römer 8, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. All das, was er aufzählt, hat noch mehr Nettigkeiten im Römer 8, die aufgezählt werden. All das gehört zum Leben. Gehört zum Leben auch als Christ. Nicht alle trifft alles zum Glück. Müssen wir auch nicht haben. Aber nur schon ein paar von diesen Sachen langen manchmal. Es kann uns helfen, uns immer wieder daran zu erinnern, dass man auch für Christen normal ist, dass sie Probleme haben. Krank werden. Finanzielle Herausforderungen erleben. Dass Beziehungen in Brüche gehen. Es kommt vor, dass Christen scheitern. Wir leben in dieser Welt. Und seit dem Sündenfall ist das eine gefallene Welt, eine gefallene Schöpfung. Und wir sind Teil davon. Wir sind nicht einfach rausgebeamt. Mike und Lucy waren ein durchschnittliches christliches Ehepaar. Irgendwann hat sich in ihrem Leben alles so entwickelt, wie sie es sich nie gewünscht hätten. Ihre Tochter ist mit einer schweren Behinderung geboren. In den ersten 3 Lebensjahren hat sie 4 schwere Operationen müssen über sich ergehen lassen. Und wo sich die beiden mit dem einigermaßen arrangiert haben, hat sich ihre Gemeinde gespalten und aufgelöst. Dann ist bei ihm, bei Mike, mit 32 eine degenerative Arthritis diagnostiziert worden. Der Mike ist Outdoor-Instruktor. Klettern, Wandern, Kanufahren, Segeln, Biken, körperliche Fitness gehören zu seinem Jobprofil und sind sein Leben. Außerdem haben sie verzweifelt versucht, ihr Haus zu verkaufen, weil in Amerika ist die Versicherung nicht immer so gut wie bei uns und sie müssen Geld haben für all die Operationen. Der Pete hat Mike, seinen Freund, gefragt, wie gehst du mit dem um? Der Mike sagt, ich glaube, dass ich realisiert habe, dass das Leben grundsätzlich ziemlich hart ist. Gott ist gut und treu, aber das Leben kann wirklich unfair sein. Früher hatte ich den Eindruck, dass ich irgendwie einen göttlichen Anspruch auf Glück hatte. Eine carte blanche für Happiness. Natürlich wusste ich, dass es immer mal wieder Schwierigkeiten gab, aber nicht wirklich, wirklich so schlimm. Heute finde ich es einfacher zu leben, seit ich akzeptiert habe, dass das Leben hart ist. So wie das Generationen vor uns über hunderte von Jahren akzeptieren mussten, bevor es Antibiotika, Wasserspülung im Klo, Krankenkassen, soziale Sicherheit, Sozialversicherung gab. Es ist einfacher, das zu akzeptieren, als den Eindruck zu haben, mir wird dauernd Unrecht angetan, man nimmt mir etwas weg, ich bin nicht ein Opfer. Es ist einfach das Leben. Warum sollte ich Gott die Schuld für Dinge geben, die uns passieren, die einfach die Lebensrealität auf einem von uns verkorksten Planeten sind? Und der C.S. Lewis sagt in seinem Buch Problem of Pain, das Problem des Schmerzes, leg dieses Buch mal zur Seite und meditiere 5 Minuten darüber, dass alle großen Religionen zuerst in einer Welt, die noch keine Anästhetika und Schmerzmittel kannte, gepredigt und praktiziert wurden. In seinem Bestseller Antifragile analysierte Nassim Taleb Kultur, in der wir im Westen seit dem Ende des Kalten Krieges geglaubt haben. Und argumentiert, dass die langwierige Periode vom Frieden und vom Wohlstand unseren Zustand von beispielloser emotionaler und psychischer Fragilität versetzt haben. Zerbrechlich. Im Gegensatz zu unseren Vorfahren haben wir das Gefühl, das Recht auf ein leichtes Leben zu haben. Und wenn uns die unvermeidlichen Leiden vom Leben treffen, sind wir in einer Weise, Art und Weise desorientiert, wie es unsere Vorfahren nie gewesen sind. Indem wir unsere Erwartungen anpassen, können wir das Gefühl von Enttäuschung, Verlassensein und Unfairness reduzieren, wenn wir wieder mal mit unerhörten Gebeten und Schweigen von Gott kämpfen. Haben wir die Herausforderungen vom Leben mit der Haltung angehen, dass sie eben das sind, was sie sind, nämlich Herausforderungen vom Leben, dann werden die guten Zeiten, Glücksmomente und das immer wieder vorkommende Eingreifen von Gott überraschend und erfreulich werden. Es werden mehr unsere Segnungen als unsere Probleme und Leiden sein, die uns dazu führen, Gott zu fragen, warum? Hey, warum hast du mich gesegnet? Mit was habe ich das verdient? Nicht mit was habe ich den Scheiß verdient, wenn ich drin hocke, sondern mit was habe ich den Segen verdient? Das ist ein anderer Blickwinkel. Praktisch, es gibt noch viel zu sagen, aber rede mit Gott. Es gibt nicht auf, bleib in Kontakt. Auch wenn er scheinbar schweigt, vielleicht ist die Antwort unterwegs. So wie mit Daniel. Die Antwort war unterwegs. Es ist auch 3 Wochen gegangen, bis der Erzengel sich mit dem Fürst von Persien auseinandersetzen konnte, dass er überhaupt durchgekommen ist. Es gibt auch geistliche Einflüsse, die Antworten verhindern. Verdräng deine Gefühle, deine Enttäuschung, deine Wut und Angst bitte nicht. Red mit Gott darüber, red mit Freunden darüber. Und trotzdem, dennoch, such seine Nähe. Trotzdem, egal wenn du das Gefühl hast, er lässt mich einfach am Seil runter. Was macht er jetzt? Was soll das? Red mit ihm und such seine Nähe. Erinnere dich, wir sind Teil der gefallenen Schöpfung, von der gefallenen Welt. Das Leben ist immer wieder mal hart. Gott ist trotzdem gut. Dass man mir begegnet, tut nicht die Güte Gottes in Frage stellen. Er ist trotzdem gut, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Und, ganz wichtig, erwartet weiterhin, dass Gott eingreift. Er tut es immer und immer wieder, auch durch Wunder. Corrie ten Boom hat gesagt, wir sollen es schaffen, wenn alles Beten nichts nützen würde. Und wir sollen beten, wenn alles Schaffen nichts nützen würde. Mit beidem rechnen. Und Gott gibt uns die Verantwortung, er nimmt uns ernst und er sagt, hey Leute, ihr habt so viele Möglichkeiten, nutzt sie auch. Zum Schluss noch ein Zitat von Pete Greig. Viele von euch haben vor ein paar Jahren das Buch Red Moon Rising über 24/7 Gebetsbewegung gelesen. Und er gegründet hat, er hat auch ein Buch geschrieben, God on Mute, also wenn Gott schweigt. Kurz nachdem sie die Gebetsbewegung gegründet haben, ist seine Frau kurz nach der Geburt krank geworden, hat immer wieder massive Krämpfe gehabt, immer wieder und immer wieder mit der Ambulanz ins Spital, notfallmäßig. Und bis heute hat sie die Krämpfe und bis heute, das sind jetzt mittlerweile etwa 30 Jahre, gibt es keine Erklärung. Es gibt Besserungen mit massiven Medikamenten, aber sie kommen keine Antwort darauf über. Sicher, sie kann Leute beraten, die auch in schwierigen Situationen sind, aber wirklich eine befriedigende Antwort hat es keine gegeben. Und trotzdem, in dem Sinne hat er ja, mit 2 kleinen Kindern müssen, vieles machen, nebenbei eine Gebetsbewegung weltweit aufbauen. Immer wieder bei anderen gesehen, was passiert, wie Gott eingreift, wie er heilt. Ja, noch und nöcher. Aber bei ihr nicht. Irgendwo kommst du vor, du steckst im Schlamm. Ich kann es nicht so gut lesen, sorry, ich lese es vor. Solange wir gegen den Himmel und Gott wüten und rebellieren, wird er unsere Erwartungen nicht erfüllen. Weil er unsere Erwartungen nicht erfüllt, bleiben wir in unserem Schmerz verarmt. Aber wenn wir unsere Augen erheben, erlauben den Schlamm, in dem wir gerade stecken, genau anzusehen, entdecken wir eine Fülle kleiner Gottesoffenbarungen, die in den Schmutzpfützen zu unseren Füßen überall glitzern. Und die Gottesoffenbarungen, die können manchmal dann wie Goldstaub sein. Der Schlamm ist nicht weg, aber man sieht immer wieder etwas von Gott. Mitten im Schlamm, mitten im Dreck, mitten in den Schwierigkeiten. Und Gott ist da, auch wenn ich ihn nicht höre. Amen.